Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Unser heutiges Thema ist Shamatha-Meditation. Shamatha ist ein Pali- bzw. Sanskrit-Begriff und heißt innere Ruhe. Ich habe ja letztes Mal versprochen, einige Karten mitzubringen und mal zu sagen, was wir alles schon gemacht haben. Was ganz klar ist, wir haben die erste Karte schon mal uns sehr intensiv angeschaut. Übe dich zuerst in den vorbereitenden Übungen mit. Das waren die vier Gedanken, die uns vom Alltagsgetriebe zur spirituellen Praxis hinbringen. Einmal der Gedanke an die kostbare menschliche Geburt, dann der Gedanke, dass wir im Kreislauf des Leidens gefangen sind, Samsara, der Pali-Begriff oder Sanskrit-Begriff. Dann der Aspekt von Vergänglichkeit oder dass die Dinge sich verändern und dass wir irgendwann sterben müssen. Das heißt, dass unsere Zeit bis zum Tod begrenzt ist und wir diese Zeit sinnvoll nutzen sollten. Und der vierte Aspekt war das Gesetz von Ursache und Wirkung, also auf Pali Karma oder auf Sanskrit Karma. Und es hat ein bisschen was von diesem Aspekt, dass wir unsere eigenen Gewohnheitsmuster erforschen können und uns Gedanken darüber machen, welche Wirkungen verursachen unsere Handlungen und dass wir, wenn wir diese Wirkzusammenhänge erforschen, dann auch die Selbstverantwortung haben, uns dann zu überlegen, wie wir unseren Alltag gestalten. Das war im Prinzip die erste Karte. Jetzt habe ich aber andere Karten mitgebracht, wo das, was ich bis jetzt in den Vorträgen dargelegt habe, auch vorkommt. Das war einmal die Karte 31, rede nicht schlecht über andere. Das ist eins der fünf Sila, also eins der fünf ethischen Richtlinien. Und zwar rechte Rede ist das im Prinzip. Wenn ihr euch erinnert, hatte die vier Aspekte, die Wahrheit sagen, nicht Unsinn herum erzählen oder nicht plappern, nicht Zwietracht sehen. Und der vierte Aspekt war nicht verletzende Rede. Das waren die vier Richtlinien für heilsames Reden. Im Lojong-Training gibt es die Formulierung, rede nicht schlecht über andere. Dann haben wir hier die Karte 20. Richte dich nicht nach der Meinung anderer, sondern folge deinem inneren Lehrer oder Lehrerin. Das war das Thema von letztem Mal. Das war ja das Thema von den vier Zutaten der spirituellen Praxis. Gemeint sind damit die drei Juwelen der Zuflucht. Also einmal ein Vorbild zu haben. Das ist in unserem Fall könnte das der historische Buddha sein. Der zweite Aspekt ist, ein System zu haben, wo man sich orientieren kann, in welche Richtung es geht. Das ist die Lehre des Buddha in unserem Fall, also Dhamma. Der dritte Aspekt war die Gemeinschaft der Praktizierenden. Das sind wir hier als Gruppe. Das ist Sangha. Das sind die drei klassischen Zufluchtsaspekte. Das vierte Element ist die Funktion eines spirituellen Lehrers oder einer spirituellen Lehrerin. Was ich im Nachhören des Tapes bewusst geworden ist, was nicht vorgekommen ist, war das Thema, welche Funktion hat der äußere Lehrer eigentlich prinzipiell? Es gibt zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass ihr jemanden habt, der in der Lehrtradition die Lehre so darstellt, wie es traditionell gemacht wird. Wo ihr so die Sicherheit habt, das, was er erzählt, ist entsprechend dieser 2500 Jahre Geschichte des Buddhismus. Das heißt, da wird nicht irgendein persönlicher Unsinn erzählt, sondern da wird im Rahmen dieser Lehrtradition unterrichtet. Das ist der eine Aspekt. Hier ist wichtig, dass diese Person dann halt auch in dieser Tradition autorisiert wurde zu lehren. Das ist der äußere Aspekt. Der viel maßgeblichere Aspekt ist, dass das, was die Person erzählt, also die Lehren, dass das nichts anderes sind als ein Anlass für euch selbst in eurem eigenen Leben, das zu erforschen und nachzuprüfen, ob das für euch so hinhaut oder nicht. Diese Funktion wird oft damit benannt, dass es darum geht, die Stimme eures eigenen inneren Lehrers oder Lehrerin zu hören und dafür offen zu werden. Dieses Phänomen, dass wir immer in jeder Situation diese innere eigene Weisheitsstimme haben, die uns ganz genau sagt, was in der konkreten Situation für uns passend ist und was nicht passend ist. Ein Teil des Trainings besteht in nichts anderem als in Kontakt kommen mit dieser eigenen inneren Instanz des eigenen inneren Lehrers. Das ist, ich benutze jetzt mein Lieblingswort, eigentlich das Wichtigste. Das ist hier auf dieser Karte 20 ausgedrückt. Dann haben wir die Karte 9. Übe bei allen Aktivitäten mit diesen 59 Slogans. Das ist das Spezielle an diesem Lojong Training. Das heißt, das sind die 59 Karten, wo ich euch eingeladen habe, jeden Tag eine Karte zu ziehen. Und das, was auf der Karte steht, auf euch wirken lassen und mit in den Tag hineinnehmen und schauen, ist das ein Thema, ist es kein Thema. Die Idee dabei ist, dass man jeden Tag bisschen eine Anregung hat über einen speziellen Aspekt dieser Tradition oder dieses Weges. Das ist die Karte 9. Für heute sind im Prinzip 4 Karten zuständig. Ich lese sie jetzt einmal mal vor und dann werde ich im Laufe des Vortrags so die einzelnen Puzzleteilchen zusammenfügen. Der erste Punkt ist, sei beständig in deiner Praxis, nicht abhängig von äußeren Umständen. Wir haben hier 2 Aspekte. Der erste Aspekt ist beständig, das ist die Regelmäßigkeit. Und das ist das Hauptthema des 8-Wochen-Kurses, dass man in diesen 8 Wochen es schafft, eine regelmäßige formale Praxis zu entwickeln. Das bedeutet, halbe Stunde pro Tag zu üben. Atembetrachtung oder Bodyscan. Das ist für viele, die ja den 8-Wochen-Kurs machen, eine extreme Herausforderung. Es ist gar nicht so, dass die Übungen so kompliziert sind, sondern es ist vielmehr das Thema, diesen inneren Schweinehund täglich zu überwinden oder sich nicht täglich von ihm einlullen zu lassen oder von ihr. Sondern, egal wie die Stimmung ist, egal wie die Praxis läuft, sich seinen Ort im Alltag zu suchen, also physisch Ort als auch zeitlichen Ort, und dann eine halbe Stunde zu sitzen oder 20 Minuten. Egal wie die Praxis läuft. Ob man sich gut konzentrieren kann oder nicht gut konzentrieren kann. Der wesentliche Punkt ist, einfach zu sitzen und das wahrzunehmen, was da gerade auftaucht. Auch nicht in diesen Fallstrick zu fallen, dass man glaubt, man muss immer gut drauf sein. Die Konzentration muss immer gut sein. Danach muss man sich immer super fühlen. Das ist gar nicht das Thema der Praxis, sondern das Thema ist, das wahrzunehmen und zu akzeptieren, was momentan da ist. Dazu ist die formale Praxis das Fundament, damit wir uns in dieser Haltung der Achtsamkeit und der Akzeptanz jeder unserer Erfahrungen, und sei das positive Erfahrungen oder negative Erfahrungen, dass wir uns in dieser offenen Haltung üben. Diese Haltung nehmen wir von der formalen Praxis in den Alltag mit hinein und üben dann weiter im Alltag. Auch da versuchen wir, diese offene innere Haltung unseren Erfahrungen und den Dingen, die passieren, zu halten. Übung besteht halt in nichts anderem, dass uns das natürlich nicht in jeder Situation gelingt. Okay, dann kommt die nächste Situation, wo wir es wieder üben können. Und so haben wir viele Möglichkeiten im Alltag, immer wieder zu üben, diese Akzeptanz, diese Offenheit dem momentanen Erleben, was da im Moment passiert, und in uns gegründet zu bleiben mit dem, was da passiert. Das ist der zweite Teil der Karte. Sei in deiner Praxis nicht abhängig von äußeren Umständen. Egal, was außen passiert, wir bleiben auf unserem Weg, wir bleiben in unserer Praxis gelassen, Freundlichkeit zu manifestieren. Äußere Umstände sind willkommene Situationen, wo wir das umsetzen können. Dann hier den Aspekt, den ich gerade schon genannt habe, aber hier nochmal als eigene Karte. 42. Ob Glück oder Leid eintreten, bleib gelassen. Auch hier, unsere Praxis besteht nicht darin, einen besonderen Zustand zu erreichen, also besonders gut drauf zu sein, sondern unsere Praxis besteht darin, egal was passiert, gelassen und freundlich zu bleiben. Das heißt, es geht vielmehr um eine Haltung den Ereignissen gegenüber, der eigenen Erfahrung gegenüber, als die Inhalte, die auftauchen. Weil die Inhalte, die auftauchen, haben wir in der Regel gar nicht unter Kontrolle. Aber wie wir damit umgehen, haben wir unter Kontrolle. Und das meint diese Karte. Ob Glück oder Leid eintreten, sei gelassen. Karte 21, gleiches Thema, andere Perspektive. Bewahre dir stets einen freundlichen und heiteren Geist. Karte 53, da habe ich schon vorgegriffen. Sei beständig in deiner Praxis, eigene Karte. Jetzt kommen wir zu unserem Hauptthema heute zurück. Das heißt, wir haben diese 4 Gedanken, die uns von diesem Alltagsgetriebe zur spirituellen Praxis hinbringen. Wir haben die 4 Hauptaspekte oder Ingredienzien, die uns beim spirituellen Weg unterstützen. Also Vorbild, Lehrsystem, Gemeinschaft, Gruppe, jemand, der sich da ein bisschen besser auskennt, also ein Lehrer. Und jetzt geht's los mit der Praxis. Der erste wesentliche Schritt ist die Praxis, innere Ruhe herzustellen. Das ist eigentlich das Hauptthema des 8-Wochen-Kurses. Nicht nur das Thema regelmäßige Praxis, sondern auch inhaltlich das Thema, aus diesem alltagsgetrieben Sein herauszukommen und innere Ruhe manifestieren zu können. Da gibt es jetzt einige Unterthemen, was das denn konkret bedeutet. Ich sage in der Regel im 8-Wochen-Kurs, dass Achtsamkeitsansatz ist ein Fähigkeitentraining. Es geht um das konkrete Training von Konzentration, um das konkrete Training von Wachheit, um das konkrete Training von innerer Ruhe herzustellen und das Training, die Position des inneren Beobachters zu kultivieren. Egal was auftaucht, das, was auftaucht, freundlich wahrzunehmen. Das sind die vier Trainingsziele. So erkläre ich das im 8-Wochen-Kurs. Training bedeutet, dass es über die Wiederholung der Übungen diese Fähigkeiten entstehen. Das ist die Grundidee. Deswegen Training oder Fähigkeitentraining. Das ist die Idee im Buddhismus. Deswegen beginnen alle buddhistischen Schulen mit dem Training von innerer Ruhe oder Shamatha. Die unterschiedlichen Schulen unterscheiden sich in der Regel in den Konzentrationsübungen, die sie benutzen, um diese Fähigkeit zu trainieren. Im Zen ist es Atembetrachtung. Man macht die ersten paar Jahre in der Regel nichts anderes als Atembetrachtung, bis der Geist wirklich gut konzentriert ist, wach ist, um ihn dann nach innen zu richten und dann mal zu untersuchen, wie funktioniert der eigene Geist? Wie mache ich das im Alltag, mir permanent ungute Situationen zu kreieren? Wie funktioniert das mit meinen Gewohnheitsmustern? Im Theravada gibt das Visuddhimagga, ein dickes Text, ich glaube in der deutschen Übersetzung 900 Seiten von Buddha Gosa aus dem 5. Jahrhundert. Das war die erste systematische Zusammenfassung des Theravada-Buddhismus. Da gibt es 3 Sektionen. Die erste Sektion ist Ethik, die zweite Sektion ist Shamatha. Und da haben wir 40 verschiedene Methoden, um diese Fähigkeiten zu trainieren. Und eine dieser Methoden ist die Atembetrachtung, eine andere ist achtsames Gehen. Dann haben wir die 4 Brahmaviharas, Herstellen von Freundlichkeit, Herstellen von Mitgefühl, Herstellen von Freude und Herstellen von Gleichmut oder Gelassenheit. In den tibetischen Traditionen haben wir unterschiedliche Traditionslinien. Also wir haben bei Shambhala, was auf Shökyam Trungpa zurückgeht, der hat in seinem Trainingansatz hat er Shamatha als Einstieg und das ist die Atembetrachtung, abgeleitet vom Zen. Sein großes Vorbild in Amerika war Shunryu Suzuki, von dem hat er die Atembetrachtung übernommen. Und bevor die mit irgendwelchen spezifisch tibetischen Techniken anfangen, machen die erstmal einige Zeit Atembetrachtung. Andere tibetische Richtungen kreieren Shamatha mit Hilfe von Visualisationsübungen. Das, was wir uns im Herbst angeschaut haben, Vajrasattva oder so, man visualisiert eine Meditationsgottheit, einen Yidam, in den Raum hinein. Dieses Visualisieren ist ja nichts anderes, als dass ich meine Geisteskräfte darauf konzentriere, auf diese Vorstellung. Die Wachheit ist die Klarheit des Bildes. Durch die Konzentration entsteht innere Ruhe. Auch da wird mithilfe dieser Technik innere Ruhe kreiert. Das heißt, wir haben in allen Richtungen als Basis Shamatha. Das Interessante an diesem Set ist, dass in den meisten westlichen Kommentaren es keine Karte zu Shamatha gibt, obwohl es so wichtig ist. Es gibt jetzt aber eine Traditionslinie, die haben eine eigene Karte, und zwar das ist die 2. Karte. Die heißt, in meiner deutschen Übersetzung, hast du meditative Stabilität entwickelt, enthülle das Mysterium. Das bezieht sich auf die Traditionslinie der Gelug-Linie. Das ist also eine tibetische Linie, wo der Dalai Lama ein hoher Würdenträger ist. Derjenige, der diese Linie im Westen bekannt gemacht hat, war Alan Wallace. Alan Wallace war sehr lange buddhistischer, tibetischer Mönch im Umfeld vom Dalai Lama. Er hat viele Vorträge für den Dalai Lama im Westen übersetzt, hat seine Robe abgegeben und hat dann seinen PhD, ich glaube in Stanford, gemacht in Religionswissenschaften und hat dann eine Professur auf der University of California in Santa Barbara bekommen. Er ist einer der westlichen Lehrer, die sich extrem gut im tibetischen Buddhismus auskennen. Der hat 2 Bücher über das Lojong-Training geschrieben. Das erste Buch ist klassisch, da geht er die meisten Slogans durch. Das zweite Buch, also da hat er dann unterschiedliche Schwerpunkte. Die Tradition, die er übernommen hat, gibt es also diese 2. Karte, die sich maßgeblich mit Shamatha beschäftigt. Und das ist das Interessante. Im Theravada-Buddhismus gibt es einen eigenen Meditationstext, der sich dem Hauptthema der Achtsamkeit widmet. Das ist das Satipatthana-Sutta. Es gibt ganz viele unterschiedliche Traditionen, also im Yoga. Die haben im Prinzip ähnliche Methoden. Die haben auch alle diesen Fokus auf Konzentration, auf innere Ruhe. Manche kombinieren dann noch als Nebenprodukt die Entspannung. Da unterscheiden sich die buddhistischen Techniken nicht wesentlich von anderen Traditionen. Das ist nicht wirklich typisch buddhistisch. Den Aspekt, den der Buddha hinzugefügt hat, ist der Weisheitsaspekt. Auf Basis von Shamatha kommt dieser 2. Aspekt hinein und das nennt sich im Pali Vipassana oder auf Sanskrit Vipassana. Das ist der Aspekt, der sich mit Weisheit beschäftigt. Da geht es dann um diese 3 Aspekte, unsere eigenen Erfahrungen zu untersuchen, und zwar unter dem Aspekt, sind sie beständig oder sind sie vergänglich? Unter dem Aspekt, bin ich getrennt oder bin ich eins mit den Dingen? Also Pali Anatta oder im Mahayana dann Shunyata. Der dritte Aspekt, das Leid in unserem Alltag zu untersuchen. Und das ist der wesentliche Kern im buddhistischen Lehrsystem. Das Thema des Einsseins oder das Thema der Illusion des Getrenntseins. Das ist der klassisch buddhistische Begriff dafür, dass es keine Trennung gibt zwischen uns. Und wenn wir genau analytisch untersuchen, sind wir nicht voneinander getrennt. Von der Ökologie wissen wir im Westen seit 30 Jahren, dass wir in Ökosystemen zusammenhängen, dass wir nicht Einzelwesen sind, sondern dass wir permanent in Austauschbeziehungen leben mit unserer Umgebung, dass jede Eingrenzung immer eine willkürliche Eingrenzung ist. Aber der entscheidende Punkt ist, wie kann man diese Einsicht im Alltag umsetzen? Dass es von hier oben, von der Einsicht bis hinunter zum Herzen geht und dann sich im Alltag auch umsetzt. Im Satipatthana Sutta wird das dann so dargestellt, es gibt diese vier Grundlagen der Achtsamkeit. Das ist einmal auf Körper. Auch hier finden wir wieder die Beschreibung der Atembetrachtung, des achtsamen Gehens. Die zweite Grundlage sind unsere impulsiven Reaktionen. Im Deutschen meistgebrauchteste Begriff sind die Gefühle. Das ist Vedana auf Pali. Der vierte Bereich sind unsere Geisteszustände, Citta. Und der vierte Bereich sind alle Phänomene, Dhamma. Das sind die vier Grundlagen, wo wir Achtsamkeit üben, wo wir das wahrnehmen, was da gerade passiert in diesen Kategorien. Und spezifisch buddhistisch an diesem Text ist, dass nach jeder Meditation wir dann unsere Erfahrungen mit Hilfe dieser drei Kategorien vergänglich, leidhaft und nicht-ich betrachten. Das heißt, in der Praxis haben wir Shamatha und Vipassana zusammen. Bei jedem buddhistischen Lehrer sind immer beide Aspekte vorhanden, sonst ist es kein Buddhismus. Es beginnt immer mit Shamatha, mit Konzentration, mit innerer Ruhe und dann schaltet man um auf Vipassana. Bei einem Retreat, 10 Tage zum Beispiel, die ersten 3-4 Tage ist Shamatha-Praxis. Zur Ruhe kommen, zur Konzentration kommen und dann schaut man sich die Phänomene erst an. Und das zieht sich durch alle buddhistischen Traditionen durch. Auch im tibetischen Buddhismus, wir beginnen mit Konzentration und dann kommt der Aspekt von Shunyata. Oder im Zen. Wir beginnen mit Atembetrachtung, mit Shamatha und dann kommt, je nach Tradition, dann kommt also entweder Koan-Praxis, also diese witzigen Geschichten mit den Zen-Lehrern oder so, die alle nichts anderes sind als eine Manifestation von Weisheit, von Shunyata, Leerheit. Wenn man im Soto-Zen praktiziert, man beginnt mit Shamatha, Atembetrachtung, Konzentration, Wachheit. Und irgendwann schaltet man dann um auf Shikantaza. Das heißt, einfach nur da sein mit den Phänomenen. Im Kontext vom 8-Wochen-Kurs ist das die Bergmeditationsübung, wo der Aufbau des 8-Wochen-Kurses darin besteht, erst fangen wir mit Shamatha an, Bodyscan ist Shamatha, Atembetrachtung ist Shamatha, achtsames Gehen ist Shamatha. Und dann am Ende des Kurses, manche machen das, John Kabat-Zinn macht das auf jeden Fall, kommt dann die Bergmeditation. Und die Bergmeditation ändert den Fokus. Erst geht es um Einspitzigkeit und dann geht es um Weite. Das heißt, man stellt sich vor, man ist Himmel und man hat diese Qualität des Himmels. Der Begriff für diese innere Haltung ist Gelassenheit. Wie ich hier die Körperübungen anleite, ist unter dem Aspekt von dieser Offenheit. Ja, man kann Körperübungen als Konzentration anleiten, indem man die Leute einlädt, wirklich auf die jeweilige Empfindung zu fokussieren. Man übt Einspitzigkeit oder man übt gleiche Bewegung. Man übt in der Bewegung diese Weite und Offenheit zu halten. In meinem Verständnis geht es in die Richtung Offenheit, Gelassenheit. Bis jetzt klingt das alles noch sehr psychologisch. Bis jetzt klingt das auch alles sehr so nach, ich sag mal, so einem Management-Training, so wie ja auch MBSR benutzt wird. Oder einem Stressreduktionstraining oder wie immer man es benennt. Man könnte jetzt frech fragen, war es das? Und ich würde sagen, nein, das war es noch nicht. Wir beginnen zwar psychologisch, aber wir enden nicht psychologisch. Wir beginnen bei uns selbst, wir beginnen zu erforschen, wie funktioniert das mit unseren eigenen Gewohnheitsmustern. Aber wir landen dann bei den anderen. Wir landen bei Mitgefühl. Das meint dieser Spruch von Nagarjuna, Die Essenz der Leerheit ist Mitgefühl. Das Ende ist nicht, dass es uns super geht, sondern das Ende ist die Verbundenheit. Und die Verbundenheit mit was? Mit dem Rest. Und die Manifestation von Verbundenheit ist Mitgefühl. Wenn wir nur den ersten Teil praktizieren, also Atembetrachtung, achtsames Gehen, und ich nehme jetzt mal die vier Brahma-Viharas dazu, Freundlichkeit, Metta, Mitgefühl, Karuna, Freude, Mudita, Upekka, Gelassenheit, dann befinden wir uns immer noch in der Dualität. Wir sind gelassen mit anderen. Ist ein super Zustand. Es fühlt sich gut an. Ich bin freundlich mit mir und anderen. Fühlt sich auch gut an. Bin ich aber immer noch in der Dualität, weil es gibt immer noch die anderen. Ich freue mich, wenn es anderen Leuten gut geht. Gut. Da habe ich in mir den Zustand der Freude entwickelt. Alles super. Aber es ist immer noch dualistisch. Es ist immer noch auf der Ebene Management-Training. Also sehr psychologisch. Der nächste Schritt ist, diese dualistische Sichtweise aufzulösen. Das ist das Thema von Verbundenheit. Das ist das Thema, wie es dann im Chinesischen benutzt wurde, der Begriff Einheit, Einssein, ja, wie es im Zen-Buddhismus tradiert wird. Oder in die tibetische Richtung Leerheit. Verschiedene Begriffe für das gleiche Phänomen, und zwar die Auflösung unserer dualistischen Sichtweise, dass wir glauben, wir sind getrennt. Wir können ja in diesem Glauben, dass wir getrennt sind, trotzdem freundlich zu den anderen Leuten sein. Wir können auch gelassen mit den Dingen umgehen. Aber ich bin dann immer noch in der Illusion, dass ich getrennt von den anderen bin. Das heißt, der nächste Schritt nach Shamatha ist das Thema Verbundenheit oder Leerheit oder Einssein. Danke.